Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir in der folgenden Stunde über das Thema der Kneippmedizin sprechen. Wir wollen uns intensiver befassen mit den 5 Säulen der Gesundheit für den Alltag. Und das Ganze mit Dr. Med Hermann Silberhorn. Er ist mir jetzt zugeschaltet aus Bad Wörishofen. Dort war er bis 2011 leitender Oberarzt im Kneippianum. Und ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie uns hier heute mit Ihrer Zeit und Ihrem fachkundigen Rat und Ihren vielen Erfahrungen zur Verfügung stehen. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Dr. Silberhorn.
Ja, grüß Gott aus Bad Wörishofen, aus dem alten, ehrwürdigen Kneippianum. Ich danke, dass ich zu Ihnen sprechen darf heute. Diese Sendung soll sich ja mit Kneipp im Alltag beschäftigen. Und es ist nicht so, dass Kneipp nur sich mit dem kalten Wasser beschäftigt, vor was manche Leute heutzutage mehr als früher Angst haben eigentlich. Und wir müssen sagen, Kneipp hat außer der berühmten Meine Wasserkur auch noch 4 andere Bücher geschrieben, Ratgeber für Gesunde und Kranke, Kinderpflege in gesunden und kranken Tagen oder Mein Testament für Gesunde und Kranke und Kodizill zu meinem Testamente und ein Buch So sollt ihr leben. Er hat also ganz umfangreich den Leuten Vorschläge gemacht, wie sie leben sollten.
Wir also ganz praktisch und hautnah. Wobei natürlich das Wassertreten sicher zu den berühmtesten Wasseranwendungen von Sebastian Kneipp zählt, das kann man sicher so sagen. Ja. Und das ist vielleicht auch kein Wunder, denn die Heilkraft von kaltem Wasser hat ja Kneipp auch nach einem gleichnamigen Buch eines Arztes am eigenen Leib dann getestet und so wohl auch nach und nach dann sein lebensbedrohliches Leiden an Tuberkulose geheilt. Das ging sicher nicht nur mit dem Wasser, aber das war eben auch eine wichtige Zutat. Und so konnte er dann auch sein Studium abschließen und Priester werden. Und seine Leidenschaft, Menschen seelisch und körperlich zu helfen, das hat ihm ja auch so einige Namen eingebracht, etwa der Wasserdoktor oder der Cholera-Kaplan oder der Kräuterpfarrer. Aber nicht immer zur Freude der zeitgenössischen Ärzte und Apotheker. Aber Kneipp hielt ja dann gestärkt durch seine Heilerfolge unbeirrt auch an seinen Wasseranwendungen fest. Und schließlich entwickelte er, wie Sie auch gesagt haben, eine auf 5 Säulen basierende ganzheitliches Gesundheitskonzept für den Alltag, eben die Kneippmedizin, wobei Wasser neben Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung die wichtigen Elemente dann sind. Aber Herr Dr. Silberhorn, wie ist das denn? Ist Kneipen, da hat man manchmal heute den Eindruck, das Wassertreten ist das, was für Rentner nur, selbst wenn unter dem Namen Kneipp heute ja auch Wohlfühlprodukte, Badezusätze in Drogeriemärkten angeboten werden, scheint aber doch das Image der Kneippkur bei der jungen Generation nicht anzukommen. Was könnte denn auch gerade heute in einer, sagen wir von Möglichkeiten und äußeren Reizen überfluteten Gesellschaft Kneipp denn wieder salonfähig machen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir haben ja die Situation, dass man die Kneippkuren eigentlich nicht mehr direkt von der Kasse bezahlt bekommt und daher ist der Kontakt schon etwas eingeschränkt. Also wir können aber trotzdem einfach mal festhalten, die Naturfaktoren, die Kneipp verwendet, ist nicht nur Wärme, Kälte, Licht und Luft, Wasser und Erde, Ernährung und Ernährungspausen. Die Ernährung ist noch was ganz Wichtiges, was man reinbringen sollte. Und die Heilpflanzen, die ja, nachdem seine Mutter ja eine Heilkräuterweibchen war, hat er sich damit von Kindesbeinen auch bereits beschäftigt. Auch das wird heutzutage eigentlich ganz wenig verwendet. Und da möchte man unsere Aufmerksamkeit auch ein bisschen drauf wenden. Also jedenfalls Kneipp für den Alltag, da können wir auf jeden Fall sagen, wir verwenden einfach nach wie vor zunächst mal die ganz einfachen Sachen, nämlich das Wassertreten, was Sie vorher schon erwähnt haben, was ja ganz gut ist, dass Sie durch diesen Kältereiz an den Beinen, also und den Druck des Wassers, etwas Gutes für Ihre Venen tun können. Also wenn Sie schon bereits Krampfadern haben und so, können Sie ganz was Einfaches machen damit. Und Sie können natürlich damit auch weitergehen mit Anwendungen, die Sie zu Hause genauso machen können, nämlich also Wechselgüsse, Wechselfußbäder. Wechselgüsse können Sie anfangen mit ganz einfachen Anwendungen, also mit kaltem Wasser, dass Sie an den Waden zunächst mal hochgehen bis zum Knie. Und Sie fangen immer mit dem linken Bein an und dann auf das rechte Bein rüber. Und Sie können das Wechselfußbad verwenden. Das habe ich heute Morgen auch schon gemacht. Also das kann Ihnen auch helfen, wenn Sie zum Beispiel kalte Füße haben. Ganz einfache Methode. Mit zwei einfach größeren Töpfen können Sie zuerst heißes Wasser und dann ins kalte Wasser und immer lang warm und dann kurz kalt. Und dann haben Sie auch schon einen ganz einfachen Effekt, weil Sie können ja nicht zu Hause ein Wassertretbecken so ohne weiteres herbringen. Das ist auch kaum in den Orten mehr, aber es gibt kaum mehr Kneippvereine, die solche Dinge installieren oder unterhalten weiterhin. Es ist also aber, das, wir gehen dann mal drauf ein, wenn Sie mal eine Kneippkur machen würden, dann könnten Sie langsam eine steigernde Anwendungsreihe machen bis zum Wechselvollguss mit Gesichtsguss. Der Gesichtsguss, den können Sie auch so alleine machen. Der Gesichtsguss, müssen Sie sich vorstellen, wir haben im Gesicht die meisten Kälterezeptoren und deshalb ist ein kalter Gesichtsguss eine hocheffektive Maßnahme. Sie können damit auch also was für die Schönheit tun natürlich. Es ist der Gesichtsguss ist eines der ganz einfachen Dinge, die Sie regelmäßig machen können an Ihrem Wasserbecken. Wenn Sie sich noch zusätzlichen Schlauch besorgen, den Sie ohne weiteres an fast jeden Wasserhahn anschließen können. Das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Sache. Und Sie können auch in der Badewanne Wasser treten. Sie können natürlich auch in Ihrer Badewanne oder in Ihrer Dusche einen Schlauch einfach oben den Brausekopf wegnehmen, wenn Sie nicht einen dickeren Schlauch nehmen wollen und dort von Anfang an zunächst einmal einen Knieguss und dann später einen Wechselschenkelguss. Immer zuerst warm und dann kalt. Sie fangen mit dem linken Bein an, gehen dann hoch bis zum Becken und dann wieder runter und gehen dann mit nach der Wärme mit Kälte genauso vor. Und so können Sie es dann langsam steigern. Sie können, wenn Sie Rückenschmerzen haben, auch einen warmen Rückenguss jederzeit machen. Ist auch eine wunderbare Sache, wenn Sie gerade diesbezüglich Beschwerden haben. Also das sind ganz einfache Dinge, die Sie überall anwenden können. Und eben, wie gesagt, für die Schönheit, also fürs Gesicht, ist der kalte Guss zum Beispiel eine ganz einfache Lösung. Man muss nicht nur Wasser treten. Das wollte ich mal ganz ausführlich noch erwähnen. Am schönsten ist es natürlich, wenn Sie mal in einer Kurzkur zum Beispiel in Würreshofen machen oder auch in einem anderen Ort, und das mal ein bisschen an sich machen lassen. Es ist komplett was anders, ob Sie es selber machen oder ob Sie wie ein kleines Kind vor der Mutter behandelt werden von jemand, der Sie dann, von dem Sie nackt stehen, wie vor Ihrem Schöpfer und dann behandelt werden, also begossen werden, ist was ganz anderes, wie wenn Sie es selber machen. Also Sie könnten es dabei gut lernen und Sie könnten dieses Erlebnis bekommen, dass Sie wieder wie ein Kind behandelt werden. Das ist eine wunderbare Sache. Und das wäre jetzt aber nur mal jetzt diese Güsse, die Wasseranwendungen. Aber Sie haben es ja vorher schon... Ja?
Lassen Sie mich da, bleiben wir da kurz noch und da möchte ich einfach einhaken, denn es soll praktikabel für den Alltag sein. Und bei Kneipp wird ja immer der Schlauch verwendet und Sie sagen, das ist was ganz anderes. Also das heißt, wenn ich morgens dusche, dann ist die kalte Dusche hinterher. Ich meine, das könnte ich ja auch aufsteigen vom mit dem linken Bein beginnend ranhängen. Aber hat das dann nicht die gleiche Wirkung, als wenn ich das mit dem Schlauch mache? Oder Sie haben auch noch gesagt, man fängt vielleicht mal mit Wechselgüssen an, die bis zum Knie gehen. Aber so ein Ganzkörperguss sollte man erst dann machen, wenn man das gelernt hat.
Eigentlich wäre es klüger, man lernt es, aber jetzt noch zum anderen, wenn Sie mit der Brause arbeiten, dann kriegen Sie keinen wirklichen Kältemantel um ihre Haut herum, um zum Beispiel das Knie oder um das Oberschenkel oder auch natürlich im Gesicht. Es ist was komplett anderes, wenn Sie einen vollen Strahl haben, als wenn Sie mit der Brause alles, die Hälfte der Sache spritzt daneben, also spritzt weg, so haben Sie auch nie den wirklichen vollen Erfolg dabei.
Das leuchtet ein, wenn Sie das so erklären.
Sie brauchen einen Kältemantel und einen Wärmemantel. Und dazu ist es natürlich noch besser, wenn Sie einen etwas dickeren Schlauch sich besorgen. Das können Sie sich von jedem Handwerker anschließen lassen, dann haben Sie einen kompletten Kälte- und Wärmemantel, je nachdem. Ne? Das ist was ganz Wichtiges.
Mhm. Gut, also das wäre schon mal ein wichtiges Kriterium oder eine wichtige Voraussetzung, wenn man zu Hause beginnt, dass man eben einen Schlauch hat und sich ummantelt sozusagen.
Ummantelt, genau. Ja, okay. Also das ist schon was ganz Wichtiges. Sie können natürlich auch Bäder zu Hause machen, warme Bäder, wenn Sie Rückenschmerzen haben. Das weiß jeder, dass das einem sehr gut tut. Und dazu brauchen Sie natürlich keinen Schlauch. Aber das Prinzip ist sehr wichtig. Wir brauchen diesen Mantel. Und das andere Schöne, habe ich Ihnen ja schon erklärt, ist, wenn Sie von jemandem, der sich damit auskennt, der ist ganz ruhig, angeht von links, dann nach rechts rüber und dann bis weiter höher. Wir fangen ja nicht sofort mit dem Vollguss an, außer Sie sind schon so oft da gewesen. Dann sagen manche Leute, ja, ich will sofort Vollguss mit Gesichtsguss und so weiter. Das ist ja ganz okay. Diese Leute machen es ja meistens zu Hause auch selber. Dann ist es nicht so ein Schock. Wie am Anfang.
Also, und bei Kneipp hat gesagt, das Wasser, das ist für den gesunden Menschen ein ganz, ganz tolles Mittel, um sich zu kräftigen, um sich zu stärken. Aber es ist auch ein Heilmittel. Also, das heißt, da steckt schon mehr drin.
Ja, es ist der Reiz. Es ist da im Wasser natürlich ist eigentlich schon mehr der Reiz. Das Wasser können Sie natürlich auch trinken. Sie können ja natürlich mit Wasser ganz viel anderes auch anstellen. Aber das Wasser ist vermittelt den Reiz der Wärme, des Umschlossenseins und des viel intensiveren Reizes, wenn Sie diesen Mantel um sich herum haben.
Gut, vielleicht kommen wir einfach zu einer weiteren Säule. Wir sprechen über die 5 Säulen der Gesundheit für den Alltag in der Kneippmedizin. Ich bin im Gespräch mit Dr. Silberhorn. Er war bis 2011 leitender Oberarzt im Kneipp Janum in Bad Wörishofen. Und Sie machen jetzt auch noch immer Praxisvertretung im Kneipp Janum und 4-mal im Jahr bieten Sie auch Heilfastenkurse an. Was ja bei Kneipp noch ein ganz, ganz wichtiges Element ist, das ist diese Lebensordnung. Heute, denke ich, ist überall das Bemühen zu sehen, dass man sich Regeln sucht, wie wird man fitter, wie wird man effektiver, wie kann man sich noch irgendwie fitter machen. Aber Kneipp ging es ja bei diesem Prinzip um einen gewissen Rhythmus, eine Lebensordnung und auch darum, die Seele mit einzubeziehen, oder?
Die Seele ist natürlich was ganz Wichtiges in dem Fall auch. Ich würde sagen, die Seele einzubeziehen, das werden Sie machen, wenn Sie einfach dringend ist da anzuraten, wie Sie zu diesen Vorstellungen von Kneipp stehen. Er meint ja die Ordnung eines gesamten Lebens, die er dann den Leuten offeriert. Und die Seele selber ist für ihn, der hat er auch gesagt, man muss ohne die Seele kann man gar nichts bewirken bei seinen Therapien. Und diese Lebensordnung würde ich so darstellen, dass er außer der Seele einfach auch sich Vorstellungen macht, dass wir die geistigen Aktivitäten fördern, die Kommunikation und die Kommunikation natürlich auch innerhalb zum Beispiel eines kirchlichen Verbandes oder in der Kirche. Und indem sie auch körperliche Aktivitäten fördern in dem ganzen System. Also ich würde einfach sagen, Eine gute Regel wäre, wenn Sie täglich 4 Stunden intensive körperliche Aktivität machen würden, 4 Stunden geistige Aktivität, lesen, hören, wie zum Beispiel jetzt auch diese Sendung, sehen. Und 4 Stunden, würde ich sagen, wäre für einen Menschen gut, eine reine Kommunikation zu betreiben. Damit ist gerade mindestens für alle eine wichtige Brücke zu den anderen Menschen und zu den Möglichkeiten, sein Gehirn weiterhin ständig aktiv zu halten. Also die geistige Aktivität ist was anderes Wichtiges. Zur körperlichen Aktivität kommen wir heutzutage so gut wie eigentlich gar nicht mehr. Alle Dinge werden mit Maschinen erledigt. Wir arbeiten nur im Wesentlichen in sitzender Position. Und ich versuche zum Beispiel in meinem Leben auch eine Menge körperliche Aktivitäten für mich teilweise künstlich herzustellen, Holz hacken zum Beispiel bin ich für die Bewahrung, auch zum Beispiel in Kneipianum und im Wörishofen überhaupt für die Häuser, die abgerissen werden zum Beispiel, dass ich solche Dinge, die gute Handwerksarbeiten waren, ausbaue persönlich und sie dann bei mir wieder einbaue. Ich habe so von allen schönen Teilen, die in Wörishofen mittlerweile verloren gegangen sind, habe ich bei mir versammelt und habe die zum Beispiel auch große, dicke Bohlen, die sehr schwer sind, ausgebaut, auf denen schon Kneipp gelaufen sind. Es ist also schon sehr spannend, sich heutzutage noch Dinge zu suchen im Garten und so weiter, wo sie mit der Natur und mit dem ganzen göttlichen Kreis auf die Weise verbunden sind. Also wenn Sie ein Haus haben, dann ist zum Beispiel für mich wichtig, bei mir steht das Gras natürlich kniehoch, und es ist sehr wichtig, dass wir den Tierchen, die alle dort unter meinen Bäumen sind, dass wir denen Chancen geben, nicht? Wo gäb's denn heute noch also diese vielen Insekten, die mittlerweile immer weniger werden, als in den eigenen Gärten, wo nicht gespritzt und nicht gedüngt und gar nichts wird? Das ist für mich auch eine wichtige Sache, wie wir der Natur und den ganzen Schöpfungsgedanken nahe bleiben. Das ist für mich was ganz Wichtiges, ja.
Ja, wenn Sie das sagen, da denke ich natürlich sofort mit Kindern daran, dass hohes Gras ja sozusagen die Zeckenfalle schlechthin ist und dass man das dann versucht, tunlichst zu vermeiden, wenn man vielleicht auch nicht unbedingt geimpft werden will. Das nur so am Rande, aber das ist ja heute, ist da so die Denke ganz anders, dass man ja genau vor diese Gefahr der Zecken, ist die übertrieben in den Vordergrund gestellt?
Die ist für meine Begriffe schon übertrieben in den Vordergrund gestellt. Sie wissen ja, ganz bestimmte Gebiete, das sind besondere Zeckengebiete, wo wir also näher zu Flussläufen sind. Da ist es problematischer. Sie sehen ja ganz genau an den Karten, wo das Problem besteht. Also es ist, glaube ich, übertrieben. Dort, wo sie sich niederlassen in ihrem Grasbereich, da mache ich auch einen kleinen Weg, wo man durchgehen kann oder wo man sich auch hinsetzen kann. Aber ansonsten wollen wir ja auch den Faltern, den Schmetterlingen, den Insekten, es sind ja nicht bloß die Borrelien das Problem, wir wollen der Natur wieder Chancen geben, sowohl von den Heuhufern bis zu den kleinen Insekten. Wir brauchen die alle. Es gehört alles mit zur Schöpfung.
Ja, das ist natürlich dann wirklich und ernsthaft dann auch konkret gemacht mit dem, mit dem Slogan vielleicht auch zurück zur Natur. Wenn es in einem eigenen Garten anfängt, dann hört es vielleicht bei vielen auf, aber da sollte es ja gerade anfangen. Das ist natürlich auch ganz interessant.
Die Insekten sind natürlich, die gefährlich sind im Wesentlichen immer an den Waldrändern, wo es sehr feucht ist. Die sind nicht immer im normalen Gras. Das wollte ich noch erwähnen.
Ja, gut. Also die Säule des Wassers, da haben wir besprochen, das kann man eigentlich auch ganz gut in den Alltag integrieren. Sie sagen, es ist ein wunderbares Erlebnis, wenn man einmal sich die Zeit nimmt und auch etwas investiert und eine Kur macht, um die ganz verschiedenen Wechselgüsse, um die 120 sind es ja, glaube ich, kennenzulernen, ja, oder sich in einer Kur beschenken zu lassen, ja, wie ein kleines Kind, sich auch verwöhnen zu lassen. Und das steht ja heute auch, dieses Wellness, Wohlfühlen, etwas mit sich machen lassen, ganz im Vordergrund, brauchen wir wahrscheinlich auch oft in diesem stressigen Alltag, den wir so allenthalben haben. Ja, wir haben gesprochen über die Lebensordnung und Sie sagen, Sie haben sich das selber gesucht oder haben, ja, 4 Stunden Bewegung, da würden wahrscheinlich manche denken, oder körperliche Aktivität, das heißt, das muss jetzt nicht also nur sportliche Bewegung sein, sondern Bewegung, die man in den Alltag integrieren kann, habe ich so richtig verstanden, oder?
Ja, so ist es. Ja. Also das halte ich für sehr wichtig und ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir also die guten Dinge aus der früheren Zeit, die guten Handwerksarbeiten sozusagen erhalten. Das ist auch was der Erhaltung Wichtiges. Ja.
Also so wie Sie sagen, die Gartenarbeit dient ja auch dem seelischen Ausgleich. Man ist verbunden mit der Natur, also wieder zurück zu natürlichen Prozessen finden. Das wäre bei, wenn man sich auseinandersetzt und sagt, ja Mensch Kneipp, das möchte ich vielleicht auch bei mir im Alltag mal versuchen, hat das ganz, ganz viele Bezugspunkte und bringt auch wieder mehr Kontakt oder den Menschen mehr mit der Schöpfung in Kontakt. Auch wie Sie sagen, mit der seelischen Aktivität, auch sehen, also die Schöpfung sehen, das Grün auf sich wirken lassen oder das überhaupt das Schöne auch auf sich wirken lassen, das gehört ja auch dazu. Und die 4 Stunden Kommunikation mal so, um ein grobes Raster zu haben, wie ein Tag gut angeordnet sein kann, damit man im Gleichgewicht ist mit dem, was man tut und wo man sich auch ausruht. Sprechen wir vielleicht noch kurz die Ernährung an. Sie sind ja auch als nicht nur Internist unterwegs gewesen oder spezialisiert auf Naturheilkunde, sondern auch auf Ernährungsmedizin. Ernährung ist heute etwas, was ganz groß geschrieben wird und jeder meint, sein eigener Anwalt zu sein, der eine vegan, der nächste vegetarisch oder bio oder nicht bio und oder es gibt da ganz verschiedene Richtungen und jeder behauptet, das ist das der einzig richtige Weg. Kneipp war aber eigentlich eher auch den ganz einfachen Menschen verbunden und wollte, glaube ich, nichts Kompliziertes schaffen, oder?
Also zur damaligen Zeit war ja die ganze Situation vollkommen anders. Um diese Zeit gab es zum Beispiel das Problem mit Übergewicht überhaupt nicht. Ne? Wenn Sie die Bilder anschauen, wo Kneipp spricht, dann sehen Sie praktisch lauter schlanke Menschen. Es gab damals dieses Problem mit dem massiven Übergewicht nicht, mit einer massiven Überproduktion an Zucker und an Stoffen, die einfach den Nahrungsmitteln beigefügt werden, dass wir noch lieber mehr essen. Also diese Problematik gab es nicht. Bei Kneipp steht nur ungefähr an 4 Stellen etwas über übergewichtige Menschen. Alles andere waren eher, dass er dafür gesorgt hat, dass die Leute genügend Brot und zu essen hatten. Das war also damals was Wichtiges. Natürlich seine ganz reichen Klientel, den hat er dann auch mal die Schweinshaxe weggenommen. Aber ansonsten war das eine komplett andere Situation. Damals gab es noch ganz normales Heu und wir haben heute jetzt gerade zum Beispiel als aktuelle Diskussion, dass wir wieder Milch produzieren im Allgäu und dass wir besseren Käse produzieren können. Wir müssen diesbezüglich also auch die ganze Qualität wieder wesentlich verbessern. Und ich glaube, dass das eine wichtige Geschichte ist, auch bei der sogenannten Überernährung. Also wir schauen also was ich da immer beobachte, wollen die Leute alle möglichst schlank werden, weil sie etwas zu viel drauf haben. Manche machen es ausschließlich wegen des Schönheitsideals. Und da muss man einfach ganz kompliziert das mittlerweile verstehen. Wir haben, man kann sagen, 70-80% der Leute haben hier eine Fettleber. Das hängt sehr viel mit dem Zuckerkonsum zusammen. Und da muss man die Leute aufklären, wie man wieder zu einer normalen Leber kommt. Und dann gibt es auch das Problem mit dem Diabetes mellitus, nicht? weil wir dann einfach von Anfang an nicht diese Leute schaffen, die Diabetiker werden. Also das ist eine, darüber habe ich auch meine Doktorarbeit gemacht. Also das ist die eine Sache. Erstens einmal muss man die Leber entfetten. Zweitens haben viele Leute diese unschönen Bauchspeck außen herum, also dass sie rundum dick sind. Und die möchten einfach alle schlanker werden. Und das funktioniert auch nur dann, wenn sie sich so viel bewegen können und wenn sie dann weniger Fett essen und weniger Zucker essen. Und dann gibt's noch das andere Problem, dass manche Leute also einen Speck auch unterhalb der Bauchdecke haben, und das scheint mit dem Stress auch zusammenzuhängen, und das ist sogar sehr gefährlich, weil diese Leute neigen eher dann zu Herzinfarkten. Und wir empfehlen in dem Falle natürlich, und das ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, dass sie also größere Pausen zwischen den Nahrungsaufnahmen einlegen. Weil dieser Speck unterhalb der Bauchdecke, dieser ist eine Reserveanlage des Gehirns für die Not. Und diesen Speck innen drin, zwischen den Bauch, zwischen den Darmschlingern, den können wir nur abbauen, wenn wir das Gehirn wieder trainieren, dass es diese exklusive Reserve wieder benutzt. Das heißt, das ist interessant, das hat schon Andrew Board 1542 erkannt. Zwei Mahlzeiten, hat er gesagt, 1542, für einen ruhenden Mann sind genug. Wer öfters isst, lebt ein abscheuliches Leben. Der hat jetzt natürlich nicht verstanden, woher das kommt und dass diese Speck zwischen den Ansammlungen, zwischen den Darmschlingern eine Reserve fürs Gehirn ist. Und die Leute hatten damals sowieso gar nicht so viel zu essen, dass das in dieser Weise möglich war, dass sie solche Riesenmengen Reserven anlegen. Und sie hatten alle sehr häufig Pausen zwischen den Nahrungsaufnahmen. Und da empfiehlt sich, wenn man diesen Speck abbauen will, einfach wenigstens mal 5-6 Stunden Pausen machen zwischen der Nahrungsaufnahme. Dann können Sie das Gehirn trainieren, diese Reserve anzugreifen.
Okay, das sind ja schon mal ein paar Fakten, die wir uns auch zu Herzen nehmen können. Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Silberhorn, dann heißt das, die Fettleber oder auch diesen gefährlichen Speck unterhalb der Bauchdecke kann man nicht unbedingt äußerlich sehen. Das heißt, man muss vielleicht gar nicht so großartig übergewichtig sein, und das ist trotzdem der Fall?
Ja, es gibt natürlich auch noch ganz andere Dinge, wenn Sie da immer diesen BMI oder sowas anschauen. Ich kenne Leute, die haben natürlich einen erhöhten Body Mass Index, weil sie eine Muskulatur haben wie der Gerd Müller. Wenn sie nur aus Muskulatur bestehen, dann haben sie auch zum Beispiel diesen erhöhten BMI, obwohl sie eigentlich wirklich schlank sind. Nur muskulös.
Also man muss da schon differenzieren und genau hingucken.
Man muss das ganz genau differenzieren, man muss das genau anschauen, was man hier eigentlich bekämpfen will. Und entsprechend muss man den Leuten anraten, wie sie ihre Nahrungsaufnahmen gestalten sollen, wie sie auf Zucker verzichten können, wie sie die Leber entfetten können. Zum Beispiel, wenn sie die Leberentfettung betreiben wollen, einfach sehr stark auf Reduzierung von Kohlenhydraten, von schnell verwertbaren Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Zucker, verzichten. Das ist ja ein Hauptproblem bei den übergewichtigen Kindern.
Ja, also schnell verwertbare Kohlenhydrate, das sind dann aber auch wahrscheinlich Zucker oder auch die ganzen Weißmehlprodukte, oder?
Die Weißmehlprodukte natürlich, ja, das ist genauso ein Problem. Wir essen viel zu wenig Vollkornprodukte. Wir essen zum Beispiel nur Vollkorn zu Hause. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, wie man da ein bisschen wegkommt. Aber Sie sehen, also es wird nach wie vor gekauft. Das ist eine wichtige Geschichte. Da müssen wir rein und auch die Kinder im Kindergarten und dann in der Schule mit anderem Essen versorgen.
Wenn Sie Zucker ansprechen, zählt da auch der natürliche Fruchtzucker dazu?
Der Fruchtzucker ist ja ganz besonders problematisch. Also alle Frucht Säfte, also die Fructose, die haben wir ja früher als positiv gesehen, weil es nicht sofort einen Insulinausstoß bewirkt, sondern wir haben sogar den Leuten empfohlen, die Fructose zu nehmen. Das war aber ein Irrweg, nicht? Wir wissen ganz genau, dass die Fruchtsäfte viel zu viel Fructose enthalten und zu einer Verfettung der Leber beitragen.
Gut, also da muss man vielleicht ein bisschen umdenken. Ja. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, weniger Fett, weniger Zucker. Das ist ja wirklich was ganz Klassisches. Mhm. Weniger Zwischenmahlzeiten, wirklich dem Verdauungs...
keine Zwischenmahlzeiten. Keine. Wenn Sie was Süßes überhaupt essen wollen, höchstens nach dem Essen.
Hm. Ja. Also im Verbund oder im Zusammenhang mit einer Mahlzeit, aber nicht dazwischen.
Nicht dazwischen, auf keinen Fall.
Genau, einfach mal 5-6 Stunden auch dem ganzen Verdauungssystem Ruhe lassen und die Qualität der Nahrungsmittel verbessern. Das heißt ja eigentlich auch wieder etwas, also naturbelassene Produkte selber, was weiß ich, Brot backen oder selber die Sachen machen, herstellen, soweit man das kann.
Es gibt in jeder mittelgroßen Stadt Vollkornbäcker. Also auf dem Land ist es schwieriger, aber ansonsten müssen Sie die fördern, damit Sie das auch kriegen, was Sie brauchen.
Ja, ich bin im Gespräch mit Dr. Silberhorn. Er hat bis 2011 als Oberarzt das Knabianum in Bad Wörishofen geleitet, macht jetzt auch noch öfters dort Praxisvertretung oder Krankheitsvertretung und 4-mal im Jahr bietet er dort Heilfastenkurse an. Wir sprechen heute über die Kneippmedizin und fragen, wie man die 5 Säulen der Gesundheit nach Kneipp in den Alltag integrieren kann. An dieser Stelle lade ich auch Sie herzlich ein. Ja, vielleicht haben Sie auch Probleme mit dem Übergewicht oder vielleicht ist das für Sie gerade neu, die Tatsache, dass man auch eine Fettleber haben kann, vielleicht ohne stark übergewichtig zu sein. Oder vielleicht haben Sie das Gefühl, ich esse doch gar nicht so viel, aber das Süße zwischendurch, das ist dann sozusagen, was einem dann doch ins Übergewicht bringt. Oder auch der Bauchspeck, der unterhalb der Bauchdecke sich zwischen Därmen vielleicht auch versteckt, nicht so sichtbar ist, dass der aber eben auch gefährlich ist. Was kann man tun? Welche Erfahrungen haben Sie mit Kneipp gemacht? Vielleicht haben Sie auch schon mal eine Kur in Bad Wörishofen gemacht. Was können Sie davon berichten? Sie sind eingeladen, sich hier zu Wort zu melden unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Kneipp für den Alltag. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, heute mit dem Thema Kneippmedizin, die 5 Säulen der Gesundheit für den Alltag. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Dr. Hermann Silberhorn. Er war bis 2011 leitender Oberarzt im Kneippianum in Bad Wörishofen, ist Internist und auch Ernährungsmediziner und wir haben auch schon über einige Säulen gesprochen. Jetzt darf ich aber als erstes ganz herzlich hier auf Sendung begrüßen, einen Hörer aus München. Ja, genau, wir sind jetzt verbunden. Ihre Frage bitte. Hallo?
Hallo. Ja.
Hören Sie uns? Ja.
Bin ich schon am Sender?
Sie sind dran.
Ja, grüß Gott. Hier ist, grüß Gott, ja. Ja, ich wollte anonym bleiben und meine Tochter hat die Diagnose mit 39 Jahren Parkinson bekommen. Und da haben wir von der Ernährung immer ein großes Problem. Also ich koche hauptsächlich, ich bin die Mutter, ich koche hauptsächlich. Und ja, ich mache halt Eintöpfe und Rohkost, also Salate.
Ja. Die Eintöpfe, wie machen Sie denn die? Also bei Eintöpfe können ganz schön, Sie haben jetzt dieses Problem, dass die Tochter übergewichtiger geworden ist, oder? Hallo?
Ja.
Ja, die ist jetzt zu übergewichtig geworden, oder? Um was geht es jetzt da genau?
Ja, weil ich immer nicht weiß, manche sagen nur Rohkost und manche sagen gemischt.
Ja, also es ist so, wenn sie also dann wahrscheinlich auch etwas weniger Bewegung hat, dann besteht natürlich Gefahr, dass wenn sie also Eintöpfe machen, dass die schon ganz schön kalorisch sein können und dass dann natürlich eine Gewichtsvermehrung stattfinden kann, was sie dann wieder eigentlich in ihrer Möglichkeit, hier sich zu bewegen, etwas reduziert. Ist es so, dass sie Übergewicht bekommen hat jetzt inzwischen?
Übergewicht hat sie nicht.
Gut, okay, dann machen Sie ruhig diese Eintöpfe, das ist kein Problem. Aber Sie müssen halt bedenken, wenn Sie zu viel Rohkost nehmen, dann hat sie ihre Tochter dann, ich weiß jetzt nicht, warum sie den Parkinson bekommen hat, aber dann hat sie das Problem, dass das natürlich gärt. Wenn sie die Rohkost gegen Abend essen, besteht immer die Gefahr, dass das dann gärt. Das dürfen sie also eigentlich nur letzten Endes vormittags und mittags noch geben. Mhm. Und gegen Abend würde ich dann können sie da eventuell mit ihrem Topf kommen. Das ist
oder
dann,
Suppe oder was.
Oder Suppe oder sowas. Jedenfalls alle Rohkost besteht immer die Gefahr, dass wenn sie das abends verabreichen, dass es dann gärt und ein Alkohol, letzten Endes alkoholische Gärung übergeht. Und von daher würde ich das dann am Abend dann nicht mehr geben.
Mhm. Und noch eine Frage. Ja. Die Wechselbäder sind da auch gut?
Also beim Parkinson sind Wechselbäder, von denen reden wir eigentlich da jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist für sie zu anstrengend. Ein Wechselbad wäre ja letzten Endes, wenn sie in einer warmen Badewanne und dann in eine kalte geht. Das macht kein Mensch mehr heute.
Nee.
Das macht man hat man früher mal bei Rheuma gemacht. Aber Wechselgüsse könnte sie, da würde ich auch nicht die ganz großen nehmen, weil es könnte ja das Problem sein, dass sie dann, wenn sie plötzlich von warm auf kalt schalten, dass sie dann nicht so richtig gut stehen kann.
Okay. Da müssen sie vielen Dank.
Bitte? Alles Gute und Ihnen. Vielen Dank für Ihre Frage. Alles Gute auch mit Ihrer Tochter. Auf Wiederhören nach München. Ein weiterer Hörer hat sich gemeldet. Er möchte auch anonym bleiben. Eine weitere Hörerin, Entschuldigung.
Ja, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich rufe aus der Schweiz an. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich habe gehört vom Wassertreten in der Badewanne. Und wie hoch soll das Wasser denn sein, zum Beispiel im Minimum in der Badewanne?
Also Sie müssen halt schauen, dass Sie bis ungefähr zum Knie, das geht schon. Das geht in einer normalen Badewanne schon.
Bis zum Knie. Und muss man dann jedes Mal den Fuß ganz über das Wasser heben oder reicht das dann im Wasser drin?
Das würde ich schon so machen. Also Sie brauchen es ja nicht ganz so, ich weiß nicht, wie groß Sie da jetzt sind, aber es ist vernünftig, sich dann festzuhalten und da auf und ab zu gehen, soweit es möglich ist. Aber sich festhalten.
Gut,
das geht dann schon.
Das wäre es eigentlich. Danke vielmals. Noch eine Frage, Moment. Ja. Diese Güsse, zum Beispiel jetzt nur bis zum Knie, ich habe so einen Dusch- bzw. Brausekopf, da kann ich den Strahl in der Mitte fokussieren, also dass er nur in der Mitte rauskommt.
Das ist zwar nicht ganz so gut, wie wenn Sie so ein Rohr kaufen, das also ganz breit oben ist, aber es geht genauso damit. Sie müssen halt schauen, dass Sie so weit wie möglich einen Wassermantel um das Bein kriegen.
Das ist halt auch ein bisschen
schwerer, aber es geht.
Dass das richtig das Bein umfließt.
Genau, umfließt. Mhm. Genau.
Dann danke ich vielmals.
Dankeschön.
Ja. Alles Gute, danke. Auf Wiederhören.
Danke. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht's. Mit vielleicht auch noch mit der Frage, die eine Säule, mit der hatten wir uns noch nicht beschäftigt und da geht es um die Hydrotherapie, also um die Heilpflanzen und da war ja auch der Ansatz bei Kneipp, dass eigentlich alles, was wir jetzt für die Gesundheit oder auch medizinisch brauchen, dass das in der Natur schon vorhanden ist.
Ja, das war ihm schon was ganz Wichtiges und er hat ja mit ganz vielen Kräutern damals gearbeitet. Wir haben heute wesentlich mehr Möglichkeiten. Wir haben auch außer dass wir jetzt reine Kräuter verwenden als Teeaufguss oder sowas, wir können auch das mit Reinessenzen machen. Da gibt es hervorragende Stoffe, die wir ansonsten gar nicht so bei uns als Möglichkeit haben. Zum Beispiel mit Weihrauch oder mit Myrrhe. Es sind also ganz berühmte Therapiemöglichkeiten, die schon die Pharaonen verwendet haben. Und Sie wissen ja, das Jesuskind hat ja, nachdem es auch ein Königskind war, musste selbstverständlich dann auch Weihrauch, Myrrhe und in der Geschichte wahrscheinlich dann Balsam bekommen. Es gibt ganz viele Reinessenzen, wo man heute nachgewiesen hat, was bei den Pharaonengräbern alles für Reinessenzen verwendet worden sind. Die waren damals sehr teuer. Und da gibt es ja entsprechende Stellen in der Bibel, das ist ja auch hochinteressant, wo also Jesus zum Beispiel mit Öl behandelt worden ist, die Füße gesalbt bekommen hat. Und das fand ich eine so schöne Geschichte. Und dann hat einer der Jünger gesagt, damit diesem Geld, das waren 300 Schekel, hätte dieses gekostet, eine unglaublich hohe Summe, hat dann der kritisiert, damit könnte man viele Arme sozusagen ernähren und ihnen was zu essen geben. Und dann hat Jesus dazu gesagt haben, mich habt ihr nur einmal, die Armen, die habt ihr immer. Das hat mir unheimlich imponiert, wie er sich da auch darstellt und wie er das gesagt haben soll. Also wir haben also außer der Möglichkeit, dass wir Tees und Teedarbietungen machen können, also von Spitzwegerich bis zur Nachtkerze, also Kneipp hat diese Dinge alle auch dargestellt, von der Artischocke bis zum Sonnenhut. Es gibt zum Beispiel etwas für die Leber, weil wir vorher von der Leber gesprochen haben, die Mariendistel, die Silimarin ist was auch hervorragendes, regenerierendes für die Leber, das wir einfach verwenden können, wenn die Leber schon etwas geschädigt ist. Oder Löwenzahn ist bei Kneipp bekannt. Ja.
Da unterbreche ich Sie. Wir haben einen Hörer aus Italien und den möchte ich jetzt hier zu Wort kommen lassen und nicht weiter warten lassen. Wir sind verbunden mit Ihnen. Wir hören Sie. Guten Morgen.
Grüß Gott. Ich habe vor über 40 Jahren mal einen Blutegel ein zweites Mal an meinem linken Bein angesetzt. Und seitdem habe ich Probleme. Das ist dann eben offen.
Das ist,
und wenn, also sobald da Wasser hinkommt, wenn es mal zu ist, sobald Wasser hinkommt, geht es wieder auf.
Das ist ein Problem, wenn Sie Blutegel dürfen bei uns nicht nochmal angesetzt werden. Ich habe da auch ganz so schlimme...
Ja, das war ein Fehler, weiß ich.
Bitte was?
Das war ein Fehler, das weiß ich.
Ja, wir machen heute, ist es komplett verboten, jeder Blutegel, der angesetzt wird, muss danach vernichtet werden, sodass das nie vorkommen kann, dass man nochmal ansetzt.
Aber ich kann kein Wasser anwenden.
Ja, das ist...
Sobald da Wasser hinkommt, geht es wieder auf.
Ja, das ist sehr schwer zu behandeln, wenn das genau über einem, was wahrscheinlich bei Ihnen der Fall ist, über einem Knochen drüber ist, ne? Also in der Nähe von einem Knochen. Ja, oder so wird es doch sein.
Ist das bei Ihnen der Fall? Wir nehmen es mal an, über dem Fuß. Ja, hallo? Dann, was kann er machen?
Er kann nur versuchen, also dann das zu vermeiden, dass das immer wieder aufgeht. Und man kann, das ist langwierig. Das ist sehr schwierig. Eventuell muss man dann bis zum Knochen abschaben mal von einem Chirurgen und schauen, dass dann das wieder zuheilt komplett. Aber solche Blutegel, Entzündungen über Knochen, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob das bis in den Knochen hineingeht, wie man das dann nachhaltig wieder abheilen lässt. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie man solche Entzündungen wieder, wenn der Knochen mit angegriffen ist, dann ist es ganz schwierig. Müssen Sie mal einfach einen Chirurgen fragen, was er da machen kann. Also ich habe das früher oft gesehen.
Darf ich was sagen?
Ja,
gerne. Dieses Mal Fuß schaut, ist rot, als ob ihn, wenn ihn Socken anhätte, als ob ihn roten Socken anhätte. Ja?
Der Fuß oder also
der ganze Fuß ist betroffen.
Nein, nur bis zu der Höhe von dem Socken ist er knallrot.
Aha.
Und also, die Haut, das ist dann so wie Reptilienhaut und schabt sie ab.
Da haben sie
und sobald da Wasser hinkommt,
in die Lymphbahnen hineingebracht.
Ich war jetzt schon viermal ambulant behandelt und der Fuß war wieder zu. Aber das letzte Mal war so, ich wollte mir die Zehennägel schneiden und dachte immer, wenn ich es in ein Fußbad nicht tue, dann kann man es besser schneiden. Wumms war es wieder offen.
Ja, also da haben Sie, wenn Sie so sagen, dass das dann mit wie bei einer Schlangenhaut ist, dann haben Sie wahrscheinlich, und dass das der ganze Fuß unten, das muss ja also nur im Knöchelbereich sein, unterhalb,
ja,
bis nicht bis zum Knie, oder?
Ja, bis zur Socken.
Haben Sie wahrscheinlich in den Lymphbahnen diese Entzündung drin. Und was Sie da machen können, ist höchstens, also dass Sie ausreichende Kompression machen. Und
sowieso, oder, also sobald der Fuß zu ist, ziehen Kompressionsstrumpf an. Aber solange er offen ist,
Diese Infektion aus den Lymphen wieder rauszubringen. Da müssen Sie ausprobieren, eventuell auch noch mit Antibiotika, ob Sie da was hinkriegen, weil Sie haben ja diese Infektion in den ganzen Lymphbahnen und es ist Gott sei Dank so, dass es offensichtlich nicht weiter hochgegangen ist. Sondern nur
vielen Dank, das können wir jetzt im Detail natürlich noch weiter besprechen. Aber vielleicht hat Ihnen das ein Stückchen weitergeholfen und auch vielleicht anderen Hörern, die vielleicht Blutegel werden von anderer Seite wieder angepriesen, zweimal, das darf man also nie tun. Alles Gute Ihnen nach Italien und hoffentlich finden Sie da auch etwas, was Ihnen vielleicht eine Linderung verschafft. Weiter geht's nach München. Dort bin ich verbunden mit Frau Weyer. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Grüß Gott. Mhm. Ich hoffe, Sie können mit Wortsprachbehinderung gut verstehen.
Ich verstehe Sie, ja.
Ich habe zur Ernährung eine Frage, weil Sie vorher sagten, mit Rohkost, besonders abends, wegen der Gärung von Alkohol dann. Wie ist das, wenn man zum Beispiel abends noch einen Apfel oder eine Birne, also Obst isst, hat man dann das gleiche Problem?
Ja, wenn Sie dann nur einen essen, dann wird es wahrscheinlich nichts ausmachen. Aber wenn Sie jetzt am Abend sehr viel also Rohkost essen, dann besteht immer die Gefahr, dass Sie dann nicht gut schlafen können. Wegen einem Apfel wird es wahrscheinlich nichts ausmachen. Aber Sie können da einfach nicht gut schlafen, weil das dann natürlich entsprechende Blähungen verursacht durch diese Gärung im oberen Verdauungstrakt.
Dann weiß ich das endlich mal. Ich danke Ihnen.
Bitte schön, gerne.
Wiederhören.
Vielen Dank auf Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Frau Weyer. Alles Gute Ihnen nach München. Ja, wir sprechen über die Kneippmedizin, die fünf Säulen der Gesundheit für den Alltag. Von Kneipp ist ja auch der Spruch überliefert, dass man, wenn man krank ist, tut man alles Mögliche. Wenn man aber gesund ist und Zeit zum Vorbeugen hat, so tut man nichts. Herr Dr. Silberhorn, vielleicht fassen Sie noch einmal zusammen, was einfach gut wäre im Alltag, um auch der Krankheitssaison, die auch wieder ansteht, also dem Winter, dem Herbst, sich da besser zu rüsten und mit Kneipp auch vorzubeugen.
Das ist eine ganz große Möglichkeit, wenn Sie also letzten Endes anfangen im Herbst mit Wechselgüssen oder Anwendungen, also mit kaltem Wasser, dann schaffen Sie eine wesentlich bessere Immunkompetenz. Das ist übrigens so, dass nicht nur das Immunsystem verbessert ist. Sie können also dann Infekte, auch virale Infekte, besser abwehren. Es ist auch sogar, dass Ihre Stresskompetenz verbessert wird, wenn Sie diese Kneipp-Anwendungen machen, also diese Wechselgüsse. Auch dann, es ist nachweisbar, haben Sie nicht so viel Stresshormonausschüttungen, wenn Sie Ihre Güsse regelmäßig machen. Es geht natürlich nicht, wenn Sie das nur 2-3 Mal so machen. Sie müssen dann schon ungefähr 2-3 Monate, bevor die Infektionswelle auf uns zukommt, sollten Sie schon 2-3 Monate lang das relativ regelmäßig machen. Also Immunkompetenz, das heißt, sie haben bessere Abwehr. Stresskompetenz heißt, sie kriegen nicht so starke Ausschüttung von den Stresshormonen, wenn sie ihren Körper täglich mit solchen kleinen Stressoren reizen. Also wie wechselt
Reize, die man durch Wasseranwendungen setzt.
Durch Wasser.
Ja, was machen Sie denn selber? Also ich meine, ich denke, Sie sind jetzt wahrscheinlich bestens zu Hause auch ausgestattet mit allen Möglichkeiten, um Kneippgüsse zu machen.
Also keineswegs. Wir haben hier zu Hause nur Wannen, wo wir die Wechselfußbäder machen. Ansonsten wohne ich zum Teil am Ammersee und zum Teil im Allgäu. Und da kann man vor allem am See haben wir früher, also jetzt machen wir es nicht mehr so intensiv, wie ich das früher gemacht habe, da können Sie auch was zum Gewichtsreduzieren machen, weil wenn Sie Kältereize machen, können Sie die braunen oder marmorierten Fettzellen dazu trainieren, dass die auch Fett verbrennen. Also ich habe damals, also bis zum Januar, haben wir also sozusagen im Ammersee gebadet und dann wieder ab März. Ja, also wo ich damals einmal sehr intensiv Gewicht abgenommen habe, haben wir das immer so gehalten. Und da habe ich für mich Experimente gemacht und geschaut, wie lang es dauert, bis der Körper wieder die volle Temperatur erreicht. Und das ist, wenn Sie da längere Zeit, so zum Beispiel 15 Minuten bei 5 Grad im See schwimmen, dann dauert es 3 Stunden, bis Sie wieder Ihre völlige körperliche Temperatur haben wie vorher. Das ist hochinteressant. Also damit können Sie also zum Beispiel auch ein bisschen was machen, wenn Sie Ihr allgemeinen Speck abbauen wollen. Also jedenfalls vom Prinzip her haben wir natürlich ein Gussrohr und machen auch, wenn wir mal eine normale Dusche machen, hinterher etwas kalt drauf. Zuerst warm und dann kalt. Aber im Allgemeinen haben wir diesen immer relativ kühlen Ammersee vor der Nase und da gehen wir auch Wasser treten da drin. Als Beispiel.
Da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man in Bayern wohnt und die bayerischen sauberen Badeseen dann allerorts auch einladen.
Die sind leider so sauber geworden, dass es nur noch kleine Fische gibt.
Ja. Okay. Aber wie ist es da zum Beispiel, wenn man ein Kind hat, das Neurodermitis hat? Wie sieht es dann mit den Kneipp- oder mit den Wasseranwendungen aus?
Also das muss man sehr sorgfältig ausprobieren. Also das heißt nicht unbedingt, dass wenn Sie Neurodermitis Kind haben, dass das auch schon gleich ein Riesenproblem ist. Also man kann die Kinder also dann mit etwas milderen Reizen auch versuchen zu reizen. Das könnte durchaus sein, dass das diesen Kindern auch gut tut. Das muss man ausprobieren. Also ich würde nicht jetzt dann gleich mit den stärksten Reizen anfangen, wobei meine Erfahrung mit Kindern die ist, dass die Kinder teilweise im Wasser bleiben, bis sie blau werden. Nicht? Also die wollen da gar nicht mehr raus. Es ist wirklich schwierig, die wieder aus diesem Wasser rauszuholen. So begeistert sind die.
Die merken dann gar nicht mehr. Aber das ist trotzdem da, oder?
Es ist da. Und
also ich meine, es ist trotzdem die Gefahr, dass sie sich dabei ganz ordentlich auch erkälten oder unterkühlen können.
Ja, habe ich nicht erlebt. Aber es ist hochinteressant, dass die Kinder so versessen sind, dann in so einem See rumzuplanschen. Und die müssen sie direkt raustragen, wenn man sieht, dass sie blau werden. Ja.
Okay, also da muss man eben noch ein Auge drauf haben. Ja. Wer Kinder hat, der hat das sicherlich auch schon festgestellt. Mhm. Eine weitere Hörerin, mit der ich jetzt gleich verbunden bin, das ist die Frau Thoma aus Griemhain. Ich darf Sie ganz herzlich hier in der Sendung begrüßen. Guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe nur eine ganz kurze Anmerkung zu dem Herrn, der durch das zweimalige Ansetzen des Blutegels jetzt was erlitten hat. Er möge doch die Schwedenkräuter von Maria Treben auflegen, das hilft.
Das kann er ruhig probieren, der kann alles probieren auf dem Sektor. Also ich würde eher das nicht machen mit den Schwedenkräutern, da sind ja zu viele Stoffe drin. Ich würde bei einer Lymphangitis so ungefähr, würde ich mit Lavendel versuchen.
Ja,
mit reiner Lavendel Öl und das ist meine Hauptdomäne auf dem Sektor, weil ich habe schon Leute gehabt, die hatten ein Erysipel bis zum Oberschenkel, absolut Allergie auf alle Antibiotika. Dann bin ich selbst in der Klinik hergegangen, obwohl mir das ja eigentlich nicht zusteht, und habe die mit mehreren Soviolen von Lavendel bearbeitet und die Infektion ist zurückgegangen. Das war lebensgefährlich.
Ja, wunderbar. Haben Sie vielen Dank für den Hinweis nochmal. Ja. Servus.
Wieder. Okay. Servus. Danke, alles Gute und alles Gute nach Grimhain. Ja. Herr Dr. Silberhorn, vielleicht abschließend noch Kneippmedizin, die 5 Säulen für den Alltag. Wir haben uns die einzelnen Säulen jetzt alle mal eigentlich so angeschaut.
Genommen, ja.
Welchen Tipp geben Sie vielleicht uns noch mit für den Alltag oder womit vielleicht auch gleich heute noch anfangen können?
Ja, also ich meine, wir haben jetzt den Hochsommer. Also ich würde einfach zum Beispiel jetzt gerade in der Natur ist es am schönsten. Die Seen sind am Morgen immer noch relativ kühl. Das Wasser ist ungefähr bei uns im Ammersee gerade zwischen 12 und 14 Grad. Da kann man schon also noch wunderbar sozusagen kneipen. Und was ich immer sehe, ist, meine Frau malt dort immer sehr viel diese Kinder, die vom Sprungturm aus 10 Meter Höhe ins Wasser springen. Also, und sie selber ist es im Alter von 10 Jahren, hat sie das genauso gemacht. Und es ist erstaunlich, was die Kinder für eine Freude haben an der Bewegung. Und wenn man es ihnen genau erklärt, dass sie nicht einen Bauchplatscher machen oder so, dann ist das eine wunderbare Sache. Für die Kinder, meine ich jetzt.
Ja.
Und ansonsten einfach selber auch probieren, jetzt rein jetzt den Sommer genießen und da also ganz intensiv und lange schwimmen, wie man möchte.
Das hört sich gut an und ich denke, da lernt man ja auch den anfänglichen Kälteschock vielleicht zu überwinden. Dann ist man schon gerüstet und kann mit den Wasseranwendungen zu Hause im Winter dann oder im Herbst wieder weitermachen. Aber wie gesagt, bei Kneipp geht es ja auch um das Ganzheitliche, auch um das in der Natur sein, auch das Sehen, Wahrnehmen, das Schöne genießen.
Ja.
Herr Dr. Silberhorn, in diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben.
Gerne, ja, schön.
Gesprochen haben über die 5 Säulen der Gesundheit für den Alltag in der Kneippmedizin. Alles Gute Ihnen auch weiterhin für Ihre Arbeit, auch jetzt noch im Ruhestand im Kneipp Janum in Bad Wörishofen. Damit verabschiede ich mich auch an dieser Stelle, wünsche Ihnen alles Gute, kann noch den einen
auch Ihnen mit den Sendungen und dass Sie diesen Sender weiter so aufrechterhalten, was ja eine große Leistung ist, dass das gelungen ist.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, ich hoffe, es haben auch alle gehört, die auch beteiligt sind. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen allen, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.